Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt Rüdiger von Fritsch, bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau. Guten Morgen, Herr von Fritsch.
Guten Morgen, Herr May.
Sollte man Prigozhin eine Träne nachweinen?
Nun, als Christ sollte man niemandem den Tod wünschen und sich über niemandes Tod freuen. Gleichwohl lässt sich sagen, dass Jewgeni Prigozhin irdische Gerechtigkeit widerfahren ist.
Andererseits hat er den Machtapparat Putins herausgefordert. In gewisser Weise war er ein Hoffnungsträger für die Ukraine dadurch?
Jewgeni Prigozhin als Hoffnungsträger für die Ukraine, das lässt sich schlecht sagen angesichts der grauenhaften Verbrechen, die er und seine Söldner in der Ukraine angerichtet haben.
Ja, aber vielleicht möglicherweise um dieses Staatsgebilde Russland, um diesen Staat zu destabilisieren.
Sicherlich ist es so, dass auch sein Tod doch einige Zweifel aufwirft, auch hinsichtlich der Frage, wie ist das Ganze denn tatsächlich vor sich gegangen? Auf der einen Seite passt es perfekt, so lässt sich sagen, in ein Handlungsmuster des Kreml, das in der Vergangenheit ja auch gezeigt hat, dass man Verräter gnadenlos verfolgt. Und wenn wir denken an die umgebrachten ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter Litvinenko, das Skripal im Ausland umbringt oder den Mord an dem tschetschenischen Oppositionellen im Tiergarten, das scheint alles reinzupassen. Auf der anderen Seite stellen sich doch einige Fragen. Es wäre ja irgendwo doch naheliegender gewesen, Herr Prigozhin wäre nach 6 Monaten in Mali auf eine Mine gelaufen. Denn Russland legt schon Wert darauf, dass man nach aller Möglichkeit das, was man tut, irgendwie von sich weisen, verleugnen kann. Warum geschieht das über russischem Staatsgebiet? Warum nach so relativ kurzer Zeit, wenn man bedenkt, dass Jewgeni Prigozhin ein sehr umfassendes Geschäftsmodell hatte, das ja auch beinhaltete eben diese Soldateskas in Afrika, das wohl offensichtlich mit verwickelt war in das Schleusermilieu in Nordafrika, das Trollfabriken unterhielt, vieles andere mehr. Und die Frage ist, lässt sich das innerhalb von 2 Monaten alles abschließend unter Kontrolle des Kreml bringen? Wie gesagt, wäre es nicht sinnvoller gewesen, da etwas länger zuzuwarten? Und wir dürfen auch nicht übersehen, dass dieser Tod zudem auf russischem Staatsgebiet natürlich eine ungeheure Empörung auf einer politischen Rechten in Russland erzeugt, auf die Wladimir Putin schon ein Auge haben muss.
Wie erklären sich dann, dass jetzt sozusagen, ja, dass Prigozhin wahrscheinlich jetzt gestorben ist? Auf Geheiß des Kremls wahrscheinlich.
Eine abschließende Erklärung, das wissen wir nicht. Ja. Eine abschließende Erklärung werden wir möglicherweise nie haben, aber wie zu Recht auch in Russland gesagt wurde, er hatte eben unendlich viele Feinde in Russland, in der Ukraine, weltweit.
Putin hat der Familie von Prigozhin kondoliert, aber dabei auch gesagt, er habe in seinem Leben Fehler gemacht. Wie bewerten Sie das?
Nun, er hätte sich natürlich nicht gegen Putin empören dürfen. Hier hat ganz offensichtlich Wladimir Putin sich auch verkalkuliert, dass der Konflikt zwischen zweien seiner Untergebenen, nämlich dem Verteidigungsministerium und Prigozhin, so eskalierte, dass Prigozhin reagiert hat, wie er reagiert hat. Das war der Fehler und das hat allerdings auch massiv Putins Schwäche demonstriert. Es hat ja selten eine Situation gegeben, wie jene vor 2 Monaten, als für das ganze Land offensichtlich wurde, dass der hohe Herr nicht die Kontrolle im eigenen Land hat, dass er einer heranrückenden Soldateska lediglich Bohrmaschinen entgegenstellen konnte. Und das ist etwas, was Putin nicht verzeihen kann, dass seine Schwäche offenbart wird. Denn wenn in Russland in der Politik eines zählt, dann ist es Stärke.
Glauben Sie, dass Putin ein Stück weit seine Stärke damit wiederhergestellt hat? Wenn wir davon ausgehen, dass...
Begrenzt kann man sagen, denn dass ihm dieses jetzt passiert, so plötzlich, das ist, wie gesagt, eine Angelegenheit, die einige Fragen doch aufwirft und die natürlich gleichzeitig eines tut, was in Russland schon zum Instrument der Macht gehört, nämlich erneut Angst und Schrecken zu verbreiten. Jeder muss fürchten, dass ihm etwas widerfahren kann, aber es haben noch mehr, wie gesagt, auch jetzt die geballte Faust in der Tasche. Vor allem eben auf der Rechten, bei jenen Militärbloggern, die Prigozhin unterstützte, bei den Resten der Wagner-Truppen, bei jenen Nationalisten, die schon lange die Militärführung und auch den Präsidenten kritisieren und sagen, ihr führt diesen Krieg nicht hart genug. Das ist etwas, was Putin auch Sorge gleichzeitig bereiten muss.
Zweifeln Sie denn daran, dass Jewgeni Prigozhin auf Geheiß des Kremls sterben musste?
es gibt keine abschließende Klarheit. Und es gibt so ein paar Indizien, wie gesagt, die einen fragen lassen, warum hat man das nicht anders bewerkstelligt? Dass er dieses Schicksal erfahren musste, das liegt, wie gesagt, im Handlungsmuster des Kreml. Aber naheliegender wäre es gewesen, etwas zu tun, was der Kreml weiter von sich weisen kann. Man ist ja nie etwas gewesen. Man hat ja mit nichts zu tun. Und wie gesagt, dann wäre es naheliegender gewesen, man hätte ihn irgendwo auf eine Mine laufen lassen im fernen Ausland und man hätte sich mehr Zeit genommen, sicherzustellen, dass all jene für die russische Staatsführung so hilfreichen und teils eben grauenhaften Aktivitäten, die Prigozhin unternahm, abschließend unter Kontrolle der Macht, wie man es in Russland nennt, gestellt worden wären. Mhm.
Wer könnte denn sonst noch als Täter in Frage kommen?
Also über Ursachen mag ich gar nicht spekulieren. Wie gesagt, er hatte derartig viele Gegner überall, dass viele naheliegen könnten.
Mhm. Unter anderem, Sie haben es schon gesagt, die Wut auf der rechten Seite des russischen Spektrums, dass er relativ groß ist, oder die ja relativ groß ist, die ist jetzt groß. Unter anderem hat der Kommandeur des russischen Freiwilligenkorps, Denis Kapustin, die Wagner-Kämpfer zu Vergeltung aufgerufen. Muss Putin die wirklich fürchten?
Dazu muss man wissen, dass Kapustin selber ein Neonazi ist, so wie Ustkin, der Untergebene von Prigozhin, der aber der eigentliche militärische Kopf war. Übrigens auch hier nochmal ein Indiz, das einen denken lassen muss. Er war extrem wichtig für die militärischen Operationen. Und die Frage kann man nach so kurzer Zeit denn einfach aus dem Spiel nehmen. Kapustin operiert überdies von der Ukraine aus. Also ob das so großes Echo haben wird, ist die Frage. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt einen zweiten Marsch in gleicher Dimension erleben werden. Aber da sind viele bereit, die tiefen Ärger und Groll spüren und die gegebenenfalls bereit wären, sich auf die Seite von jemand zu schlagen, der doch eines Tages glauben sollte, gegen den Hohen Herrn vorzugehen, weil dieser Krieg eben nicht erfolgreich läuft und weil er geeignet ist, die Interessen sehr vieler in Russland zu beschädigen.
Was passiert denn jetzt mit den Wagner-Söldnern?
Das ist ja zum Teil angekündigt gewesen. Die sind eingegliedert worden in die reguläre Armee. Sie bekommen da sehr attraktive Bedingungen. Möglicherweise bleibt es auch interessant, unter anderem Kommando in Afrika zu arbeiten. Dort wird fantastisch bezahlt oder weltweit, wo immer diese Soldateska im Einsatz ist. Und sie ist zunächst einmal natürlich enthauptet.
Mhm. Wie organisiert Putin denn jetzt sein Machtgefüge ohne Prigozhin neu?
Prigozhin war in dem Sinne nicht unbedingt Teil des Machtgefüges. Er war ja doch ein Untergebener. Und Wladimir Putin hat es im Wesentlichen immer wieder sehr gut vermocht, die Macht zu kalibrieren. Das ist schwieriger für ihn geworden. Das ist schwieriger dadurch geworden, dass die Armee nicht das leistet, was er von ihr erwartet hat, dass es dort zu Konflikten kommt, die offensichtlich werden, eben jene mit Prigozhin. Und die Herausforderung, für ihn die Macht zu stabilisieren, ist noch größer geworden.
Mhm. Welche Lehre sollte der Westen aus all dem ziehen mit dem Blick auf Russland?
Grundsätzlich, dass wir es eben mit einem Regime zu tun haben, das bereit ist, zum Äußersten zu greifen, das keine Grenzen kennt, das eine andere Vorstellung von der Wahrheit hat als wir und das neoimperialistische, neokoloniale Ambitionen verfolgt, nicht? Wladimir Putins Ziel ist es ja nicht, die Sowjetunion wieder zu errichten. Er hat ja auch keine Ideologie, die er irgendwo anbieten oder verkaufen kann. Das ist ja nicht das Ziel seines Handelns in Afrika. Das ist ja keine große Strategie, die dahinter steckt. Aber es geht ihm eben doch darum, zurückzukehren zu Russlands Größe, Macht, Einfluss, zu Respekt vor Russland. Und das lässt uns eben auch einmal mehr erkennen, dass Friede an sich für Wladimir Putin überhaupt kein Kriegsziel ist. Die Vorstellung, man könnte sich mit ihm hinsetzen, weil er nach Frieden suche, ist völlig verfehlt. Er will diesen Krieg gewinnen. Er will Land gewinnen. Und deswegen wird eine Verhandlung, nach die wir uns ja doch alle wünschen, erst an einem Punkt möglich sein, wo Wladimir Putin zu der Abwägung kommt, dass eine Fortsetzung des Krieges geeignet ist, seine Macht im Inneren zu gefährden. Und dann kommt es darauf an, dass die Ukraine in eine Lage versetzt ist, auf Augenhöhe zu verhandeln. Das wird ein Punkt von Verhandlungen sein, nach dem man streben muss.
Der Fall Prigozhin. Wie geht's weiter in Russland? Dazu Rüdiger von Fritsch, deutscher Botschafter in Moskau bis 2019. Herr von Fritsch, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Herr Mayer. Auf Wiederhören.